Wir blicken zurück auf das Jahr 1854. Die sonst mit pulsierendem Leben erfüllte englische Großstadt London wurde schonungslos heimgesucht durch eine verheerende Plage. Die asiatische Cholera, eine für die damaligen Menschen fremdartige und rätselhafte Seuchenkrankheit, breitete sich unaufhaltsam aus und forderte binnen kurzer Zeit zahlreiche Menschenleben. Mitten im Geschehen befand sich der damals gerade einmal 20 Jahre alte Pastor einer Londoner Baptistengemeinde, Charles Haddon Spurgeon. Noch unverheiratet und recht unerfahren musste dieser so kurz nach seinem Amtseintritt dem Tod ins Antlitz schauen. Die schreckliche Seuche wütete besonders heftig im Bezirk seiner eigenen Gemeinde. Aus eben jener schweren Zeit überlieferte uns Spurgeon seine erschütternden Erlebnisse, die sowohl Tröstung als auch Warnung für uns beinhalten. Im Jahr 1854, als ich noch kaum ein Jahr in London war, wurde die Gegend, in welcher ich wirkte, von der asiatischen Cholera heimgesucht. Und meine Gemeinde litt schwer unter der verheerenden Seuche. Eine Familie nach der anderen rief mich an das Lager der von der schrecklichen Krankheit Ergriffenen, und beinahe jeden Tag hatte ich am Grabe zu stehen. Mit jugendlichem Eifer gab ich mich den Besuchen der Kranken hin, und aus allen Teilen des Stadtbezirkes sandten Leute jeden Standes und Religionsbekenntnisses nach mir. Nach und nach aber wurde ich müde und matt an Leib und Seele. Meine Freunde schienen einer nach dem anderen dahinzusinken, und ich fühlte oder bildete mir ein, dass auch ich im Begriff war zu erkranken, wie so viele um mich her. Noch ein wenig Arbeitens und Leidens hätte mich dahingestreckt, wie die übrigen. Meine Last wurde mir zu schwer, als dass ich sie noch länger hätte tragen können. Ich war ganz nahe daran, ihr zu erliegen. Da fügte es Gott eines Tages, als ich traurigen Herzens von einer Beerdigung heimkehrte, dass mein Blick auf ein Blatt Papier fiel, das an dem Fenster eines Schuhmacherladens in der Doverstraße befestigt war. Die Neugierde trieb mich, zu sehen, was darauf geschrieben stehe, denn es sah nicht aus wie eine Geschäftsanzeige, die es auch in der Tat nicht war. Vielmehr stand in fester, deutlicher Handschrift darauf zu lesen, Worte aus dem 91. Psalm. Der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen. Diese Worte schlugen bei mir ein. Ich konnte sie mir sogleich im Glauben aneignen und fühlte mich reich erquickt und völlig sicher, ja mit Unsterblichkeit gegürtet. Ich konnte mit ruhigem Gemüte fortfahren, die Sterbenden zu besuchen. Ich fühlte keine Furcht mehr und litt keinen Schaden. Dank erfüllten Herzens preise ich das Walten der göttlichen Vorsehung, durch welche jener Geschäftsmann veranlasst wurde, die Bibelworte an seinem Fenster anzubringen, und bei der Erinnerung an die wunderbare Wirkung, welche sie auf mein Gemüt hatten, bete ich den Herrn, meinen Gott, an. Spurgeon vergaß niemals diese herrliche Tröstung, die er durch den 91. Psalm erhielt, so dass er später über jenem Psalm sagen konnte:
In der ganzen heiligen Liedersammlung gibt es keinen tröstlicheren Psalm als diesen. Der Ton ist durchweg erhaben. Der Glaube schöpft hier aus dem Vollen und äußert sich in besonders edler Weise. Ein deutscher Arzt pflegte diesen Psalm als das beste Schutzmittel in Cholera-Zeiten zu empfehlen. Er ist auch in der Tat eine himmlische Arznei gegen Pest und Plagen.
wer in dem Geiste dieses Psalmes einhergehen kann, darf furchtlos sein. Auch selbst wenn unsere Städte wieder wie einst London Pesthöhlen werden und die Friedhöfe die Leichen nicht fassen sollten. Doch wie bereits erwähnt, überlieferte uns Charles Haddon Spurgeon nicht nur Erfahrungen der Tröstung, sondern auch der Warnung. Während der Cholera-Epidemie hatte ich zwar viele Einsätze im Land, aber ich gab sie auf, um in London zu bleiben und die Kranken und Sterbenden zu besuchen. Ich hielt es für meine Pflicht, in einer Zeit von Krankheit, Tod und Trauer vor Ort zu sein. Eines Montagmorgens wurde ich gegen 3 Uhr in der Früh durch ein schrilles Klingeln an der Tür geweckt. Ich wurde aufgefordert, unverzüglich ein Haus in der Nähe der London Bridge zu besuchen. Ich ging hin, und 2 Treppenpaare hinauf wurde ich in ein Zimmer geführt, das nur von einer Krankenschwester und einem sterbenden Mann belegt wurde. »Oh, Sir«, rief die Krankenschwester, als ich eintrat, »vor etwa einer halben Stunde bat mich Mr. so und so, nach Ihnen zu schicken.« »Was will er?« fragte ich. »Er liegt im Sterben, Sir«, antwortete sie. Ich sagte, »ja, das sehe ich. Was für ein Mann war er?« Die Krankenschwester antwortete, »er kam gestern Abend aus Brighton nach Hause, Sir. Er war den ganzen Tag unterwegs gewesen. Ich suchte nach einer Bibel, Sir, aber es ist keine im Haus. Ich hoffe, Sie haben eine mitgebracht.« »Oh«, sagte ich, »eine Bibel würde ihm jetzt nichts mehr nützen. Wenn er mich verstehen könnte, könnte ich ihm den Weg der Errettung mit den Worten der Schrift selbst erklären.« Ich stand an seiner Seite und sprach mit ihm, aber er gab mir keine Antwort. Ich sprach wieder, aber das einzige Bewusstsein, das er hatte, war eine Vorahnung des Schreckens, vermischt mit der Starrheit des nahenden Todes. Bald war auch das verschwunden, denn die Vernunft war geflohen, und ich stand da, ein paar Minuten, seufzend mit der armen Frau, die über ihn wachte, völlig hoffnungslos über seine Seele. Als ich auf sein Angesicht blickte, sah ich, dass er tot war und dass seine Seele fortgegangen war. Dieser Mann hatte zu Lebzeiten die Angewohnheit gehabt, mich zu verspotten. Er hatte mich oft mit Kraftausdrücken als Heuchler denunziert. Doch kaum war er von den Pfeilen des Todes niedergestreckt, suchte er meine Gegenwart und meinen Rat. Zweifellos spürte er in seinem Herzen, dass ich ein Diener Gottes war, obgleich er sich nicht darum scherte, dies über seine Lippen zu bringen. Da stand ich, unfähig, ihm zu helfen. So prompt reagierte ich auf sein Rufen, doch was konnte ich anderes tun, als seinen Leichnam zu betrachten und um meine verlorene Seele zu trauern? Als er gesund war, hatte er Christus auf bösartige Weise abgelehnt, doch in seinem Todeskampf hatte er abergläubisch nach mir geschickt. Zu spät begehrte er den Dienst der Versöhnung und versuchte, durch die geschlossene Tür einzutreten, aber es gelang ihm nicht. Damals blieb ihm kein Raum zur Buße, denn er hatte die Gelegenheit, die Gott ihm lange Zeit gewährt hatte, vertan. Ich ging nach Hause und wurde schon bald wieder gerufen, dieses Mal, um meine junge Frau zu sehen. Auch sie lag bereits in den letzten Zügen, aber es war ein schöner Anblick. Sie sang, obwohl sie wusste, dass sie im Sterben lag, und sie sprach mit den Menschen um sich herum, sagte ihren Brüdern und Schwestern, sie sollten ihr in den Himmel folgen. Sie verabschiedete sich von ihrem Vater und lächelte die ganze Zeit über, als wäre es ihr Hochzeitstag gewesen. Sie war glücklich und gesegnet. Ich habe noch nie in meinem Leben so deutlich gesehen, wie an jenem Morgen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem, der Gott fürchtet, und einem, der ihn nicht fürchtet. Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken in der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen, keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten, ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil.